Ja, also was immer wieder erstaunlich zu sehen ist, ist ehrlich gesagt, dass die großen Modelle in der Diagnostik, also diese ganz großen normalen Anwendermodelle, immer noch präziser sind als die spezialisierten Modelle. Das heißt, dass ein ChatGPT, die großen ChatGPTs oder Groß Gemini, dass die genauso gut sind, Bilder zu erkennen, Krankheiten zu erkennen, als Modelle, die speziell darauf trainiert wurden. Und ich frage mich halt, ob das immer so bleibt.
Willkommen zurück bei unserem Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival, in dem wir darüber sprechen, wie Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft sich gegenseitig verändern. Ich bin Aysche Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast, meine heutige Gästin, ist Elisabeth L'Orange, Juristin, Tech-Unternehmerin und eine der spannendsten Stimmen, wenn es um künstliche Intelligenz in Deutschland geht. Beim Big Bang KI Festival 2025 stand sie auf der Jupiter Stage im Health Panel und hat dort eine der zentralen Fragen unserer Zeit diskutiert. Wo steht KI im Gesundheitswesen und wo stehen wir uns vielleicht selbst noch im Weg? Heute arbeitet Elisabeth als Partnerin für AI und Data daran, Unternehmen fit für die nächste Welle der KI zu machen. Außerdem hostet sie ihren eigenen Podcast Tech und Tales, in dem sie tief eintaucht in Zukunftstechnologien wie KI, MedTech und Climate Tech. Mit ihr spreche ich darüber, wo KI Unternehmen und speziell das Gesundheitswesen wirklich unterstützt, das, was Gründerszene und etablierte Wirtschaft voneinander lernen können und welche Rolle Haltung, Verantwortung und Entscheidungsfreude im Umgang mit neuer Technologie spielen. Schön, dass du da bist, Elisabeth.
Hallo Aysche, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Wenn du heute jemandem, der dich noch nicht kennt, in 2, 3 Sätzen erklären müsstest, was du machst, was würdest du sagen?
Also zum einen bringe ich die KI-Transformation in die Unternehmen. Zum anderen forsche ich daran, wie sich künstliche Intelligenz auf das Gehirn auswirkt.
Spannend. Und das im Unternehmen, auf Forschungsebene, in allen Bereichen, glaube ich, wie ich das so gehört habe, ne?
Ja, ich promoviere tatsächlich in künstlicher Intelligenz und Neuro und im Zuge dessen gucken wir uns die verschiedenen Modelle an, wie die Aufmerksamkeitsspannen des Gehirns dazu sind, wie sich das Gehirn davon quasi auch erholt, wenn man künstliche Intelligenz verwendet hat, also das gesamte Spektrum.
Ah, spannend. Wenn wir über KI im Alltag von Unternehmen sprechen, wo siehst du aktuell die größten Missverständnisse, wenn Unternehmen über KI sprechen?
Ich glaube, ein Missverständnis ist, dass KI als Effizienzsteigerung unmittelbaren Hebel hat, sozusagen. Also das heißt, ich glaube, dass der wirkliche Mehrwert ist eher im Backend, in den Systemen, in der Software, die mit KI optimiert werden kann. Lieferketten können mit künstlicher Intelligenz verbessert werden. Aber der eigentliche Mehrwert ist nicht in der E-Mail, die mit ChatGPT schneller geschrieben wird, sondern eben auf anderen Ebenen.
Und wo liegen aus deiner Sicht die wirklich schnellen, pragmatischen Use Cases, die heute schon funktionieren, ohne riesige Transformationsprojekte? Du hast ja eben schon ein paar davon angeschnitten.
Also ein großer Use Case ist tatsächlich im Verständnis der Kunden. Also die meisten Unternehmen, die etwas verkaufen oder etwas herstellen, haben ja Kunden. Und häufig wird nicht genug Market Research gemacht. Und was man sehr gut mit künstlicher Intelligenz machen kann, ist einen quasi digitalen Zwilling des Kunden zu erstellen. Also mit jedem großen Modell ist das möglich. Und dann in die Interaktion zu gehen oder in den Dialog zu gehen und zu verstehen, was der Kunde wirklich möchte und wirklich braucht. Und was es dann eben bedarf, diese Probleme zu lösen oder diese Notwendigkeiten zu bearbeiten. Das heißt, es ist auch in Personalgesprächen zum Beispiel kann man sehr gut einen digitalen Zwilling von der anderen Person erstellen und dann diese Gespräche im Vorwege durchgehen. Also ich glaube, das sind Use Cases, die häufig übersehen werden, aber die zum einen sehr spannend sind und zum anderen sehr, sehr viel Ergebnis bringen.
Kennst du schon Unternehmen, die das nutzen?
Ja, einige.
Okay. Ja, okay, sehr gut. Also ich weiß, dass bei uns die Kollegen im Sales- und Vertriebsbereich schon KI-Callcenter genutzt haben. Ich weiß gar nicht, ob die das aktuell noch nutzen und jetzt aber auch Sales-Kollegen mit KI trainieren. Das finde ich auch sehr, sehr spannend.
Klar. Also jedes Gespräch, was man führt, kann man mit einer KI vorher führen, um perfekt vorbereitet zu sein. Und ich glaube, Vorbereitung ist immer alles im Leben.
Wenn wir über KI im Gesundheitswesen sprechen, du warst ja beim Big Bang KI Festival Teil des Health Panels auf der Jupiter Stage. Wo steht KI im Gesundheitswesen deiner Meinung nach heute wirklich, also jenseits von den ganzen Pilotprojekten und schönen Visionen?
Es hängt so ein bisschen davon ab, wie man Gesundheitswesen definiert. Also auf der medizinischen Sicht ist KI sehr, sehr weit. Das heißt, es ist auch bestimmt einer der besten Anwendungsfälle in der Diagnostik sicherlich, gerade in der Krebsdiagnostik oder auch in alles, was bildgebend ist. Da ist die KI sehr fortgeschritten. Das heißt, dass nicht Radiologen später ersetzt werden, aber wir werden die Radiologen dafür brauchen, um die Ergebnisse der KI einzuordnen. Aber in der Trefferquote sozusagen ist die KI schon um einiges besser. Ja, und das Problem ist nur, wie man diese technologischen Fortschritte dann in das Gesundheitssystem sozusagen oder Gesundheitswesen bringt. Und da stehen natürlich regulatorische Hürden im Weg. Ganz viel Datensicherheit ist da, gilt es da zu beachten. Und im Gesundheitswesen selber aber sehe ich, dass die, also die Krankenkassen zum Beispiel, die sind alle gut dabei, ihre Systeme zu upzugraden sozusagen, also in diese Transformation zu gehen, weil die alle so einen gewissen Sense of Urgency spüren.
Also würde das, wäre es vielleicht Teil auch der Lösung, wie wir die Kosten ein bisschen eindämmen können im Gesundheitswesen, in Deutschland vor allem?
Mit Sicherheit. Also es gibt ja viel oder sehr viel im Gesundheitswesen geht für die Administration bei drauf. Und es gibt sicherlich viele, viele Hebel an vielen Stellen, in denen man Systeme implementieren kann, um das zu verbessern und zu beschleunigen. Aber die Adoption Rate in Deutschland ist sehr langsam. Also allein, wenn man sich das digitale Rezept anguckt, dann wird das immer noch nicht flächendeckend verwendet. Also ich glaube, es wird noch einige Jahre dauern, bevor das in der breiten Bevölkerung ankommt.
Ja, beim digitalen Rezept finde ich das auch erstaunlich, dass wenn ich ein digitales Rezept auf meine Karte bekomme, ich immer ein paar Stunden warten muss, bis ich das abholen kann. Und mit einem ausgedruckten Rezept konnte man das ja immer sofort abholen. Also auch bei Dingen, die schon umgesetzt sind, ich kann das immer ganz gut im Vergleich mit der Türkei sagen, weil die da schon seit Jahren sehr viel weiter sind, zumindest in dem Bereich. Ne? Ich weiß, dass dann auch nicht alles besser ist, aber Digitalisierung, vor allem im Gesundheitsbereich, sind die da wirklich schon sehr, sehr viel weiter. Und wenn man sieht, was da alles möglich ist, freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, wenn das in ein paar Jahren hier auch soweit ist.
Ja, ich glaube, die Türkei ist tatsächlich die, ich glaube, der Unterschied ist, dass sie nicht diese Tech-Debt sozusagen haben, also diese ganzen Legacy-Systeme, die es zu überwinden gibt, die wir haben. Ne? Das heißt, so ähnlich wie in anderen auf anderen Kontinenten kann man gewisse Entwicklungsstufen dann leapfroggen, also das heißt auslassen. Und ich glaube, das ist das, was auch in der Türkei stattgefunden hat. Man sieht sich nur die Turkish Airlines an. Ich glaube, das hat die Zeit geprägt, den Begriff. Und ich fand das sehr, sehr pragmatisch oder sehr treffend, weil es in der Türkei ja ganze Zentren gibt, in denen man von A bis Z alles machen lassen kann. Und ich glaube, dass also als Geschäftsmodell, das ist sicherlich sehr interessant. Und ich glaube auch, dass eben diese Digitalisierung für die Nutzer beziehungsweise Patienten sehr viele Vorteile hat.
Genau, also hoffentlich haben wir die bald hier auch bei uns. Gibt es ein KI-System oder eine KI-Anwendung im Health-Bereich, wo du sagst, das ist besonders gut, das hat dich besonders beeindruckt? Du bist ja sehr tief drin in den Themen.
Ja, also was immer wieder erstaunlich zu sehen ist, ist ehrlich gesagt, dass die großen Modelle in der Diagnostik, also diese ganz großen normalen Anwendermodelle immer noch präziser sind als die spezialisierten Modelle. Das heißt, dass ein ChatGPT, die großen ChatGPTs oder Groß-Gemini, dass die genauso gut sind, Bilder zu erkennen, Krankheiten zu erkennen, als Modelle, die speziell darauf trainiert wurden. Und ich frage mich halt, ob das immer so bleibt. Das ist schwer zu sagen, weil normalerweise sagen wir alle, die einzelnen oder die Domain-Daten, die proprietären Daten, die wir auch in Deutschland viel haben, werden uns irgendwann helfen, kleinere Modelle zu bauen, die hochspezialisiert sind. Aber momentan ist es tatsächlich noch so, dass die großen Modelle besser sind. Und ich persönlich nutze das selber zur Diagnostik von allem Möglichen. Ja, wenn meine Kinder irgendwie so eine kleine Sommersprosse auf dem Bein haben, diagnostiziere ich die. Oder wenn ich irgendwelche obskuren Knieschmerzen haben, beschreibe es und diagnostiziere es. Bisher lag es immer richtig, das ist natürlich keine Versicherung, aber ich glaube, also das finde ich schon faszinierend, wie gut das ist am Ende.
Ja, das stimmt. Es ist mir auch schon passiert. Ich habe so ein Wechselspiel zwischen zwei Nahrungsergänzungsmitteln daraus rausgefunden, die man nicht irgendwie kurz nacheinander nehmen sollte, weil man dann nämlich nicht schlafen kann.
Wirklich? Was denn zum Beispiel?
Das ist so ein japanischer Pilz. Und das andere ist, entweder war das meine Omega-3 oder meine Eisentabletten.
Wirklich?
Ja, okay. Man durfte die irgendwie nicht zusammennehmen. Und weil man dann, also das könnte der Grund sein, hat mir ChatGPT gesagt. Und ich habe es dann weggelassen und tatsächlich konnte ich wieder schlafen.
Wirklich? Okay, ja, siehst du, das ist, ich glaube, das sind einfach Basics, die man sonst keinen fragen kann, auch so nebenbei. Und da hilft KI Wahnsinn, ist ja eine sehr egalisierende oder demokratisierende Technologie. Und auch im ganzen globalen Süden, wo der Zugang zur Medizin nicht so einfach ist wie in Deutschland zum Beispiel, ist ChatGPT als Arzt wirklich um einiges besser, als keinen Arzt zu haben. Ja? Also das wäre dann immer die Alternative. Und deswegen begrüße ich das sehr, dass da eben, also dass es so in die breite Masse getragen wird.
Ja, ja. In vielen deiner Gespräche geht es auch um das Zusammenspiel von Mensch und KI. Und was sollte deiner Meinung nach auf keinen Fall automatisiert werden? Selbst dann nicht, wenn man das, also wenn KI das technisch könnte, gibt es da eine rote Linie für dich?
Ich glaube, es gibt sehr viele rote Linien. Also ein großer Teil ist, dass grundsätzlich, wenn wir künstliche Intelligenz verwenden, um Texte zu schreiben, zu generieren, dass unser Hirn in eine Art Ruhemodus geht. Das heißt, so ähnlich wie wenn wir Maps verwenden auf den Telefon und uns danach nicht mehr orientieren können, so ähnlich ist es bei der künstlichen Intelligenz, also bei der Generierung von Text und auch Bildern ähnlich. Das heißt, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dass wir in der Zukunft alles generieren lassen. Und auch gerade im Hinblick auf die nächste Generation, die ohnehin durch den Überkonsum von Social Media oder Medien grundsätzlich eher gechallenged ist tatsächlich. Wir sollten alle aufpassen, dass wir immer noch eigenständig denken. Denn nur durch dieses kritische Denken lassen sich auch die Ergebnisse, die KI einem vorwirft, überhaupt richtig einordnen. Wenn wir später komplett verlernen zu analysieren und zu lernen und Dinge zu bewerten, werden wir niemals mehr in der Lage sein, noch eigenständig zu bleiben. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung auch in der Zukunft, wie man das baut, dass man selber noch denkt und selber noch irgendwie sich weiterentwickelt, auch neurologisch am Ende, und eben trotzdem die Effizienzsteigerung oder die Hebel, die KI bringt, ja, mitnimmt.
Und mich würde mal interessieren, dein Blick auf Deutschland als KI-Standort. Du kennst die Tech-Szene in Deutschland ja wie keine andere fast hier, muss man sagen. Und die in USA auch und wahrscheinlich auch international. Hat KI aus Deutschland noch eine echte Chance, vorne mitzuspielen? Wie ist da deine Auffassung zu?
Ja, warum nicht? Also ich glaube, es gab ja diesen DeepSeek-Moment im letzten Jahr. Das heißt, dass ein chinesisches Modell an den Markt gekommen ist, das vorher völlig unbekannt war und über sehr kurze Zeit marktführend ist. Und auch innerhalb der Open-Source-Modelle sind die Chinesen bei weitem führend. Die haben die meisten Modelle und auch die performantesten Open-Source-Modelle. Und das zeigt letztlich, dass es immer wieder diese Innovationssprünge gibt, an denen wir irgendwann auch partizipieren können. Also das sicherlich haben wir in diesem LLM-Game das Spiel verloren. Also was heißt verloren? Ja, wir haben nicht mitgemacht. Es gibt keine Basistechnologie aus Europa, die auch nur ansatzweise mit den USA oder China mitspielen kann. Aber die Frage ist, ob es dabei bleibt. Und die momentane Entwicklung zeigt eigentlich, dass die LLMs irgendwann auch begrenzt sind. Also die Halluzinationsraten sind relativ groß. Die Performance über längere Zeiträume ist fraglich. Also wenn man einem LLM eine Aufgabe gibt, ja, dann kann es maximal eine Stunde daran arbeiten und auch nur mit einer 50-prozentigen Trefferquote. Das heißt, irgendwann brechen diese Zeitabstände quasi ab. Also irgendwann bricht die Leistungsfähigkeit ab, ja, und das liegt so ein bisschen an der Natur der Modelle, an der Architektur der Modelle, und ultimativ ist dann die Frage, ob das die Zukunft der KI ist. Und ich glaube, LLMs werden Teil der Lösung sein, aber also wenn man auf AGI jetzt, wenn man AGI als Zukunftsszenario, als das Ziel sieht, aber sie werden nicht die dominierende Lösung sein. Und momentan zum Beispiel wird AMI Labs gebaut, das ist ein Startup von Jan LeCun, dem ehemaligen Head of AI von Meta. Und die bauen Word-Modelle, das heißt, es ist eine andere Architektur. Es ist der Ansatz ist, dass sie mit anderen Daten, also physischen Daten, Sensorikdaten, Videodaten, die Modelle trainieren, um eben ein anderes Verständnis der Welt zu bekommen. Und das könnte auch Teil der Lösung sein. So, das heißt, wenn diese ganzen Modelle eben noch nicht abschließend delege Artis, dass die KI sind, dann haben wir immer wieder Chance, daran zu partizipieren. Ja? Also auch zum Beispiel Black Forest Labs, ist ein Startup aus dem Schwarzwald, die haben auch über Nacht quasi gezeigt, dass sie mit effizientere Architektur plötzlich Modelle gebaut haben, die genauso gut waren wie die Weltbesten. Also ich denke, dass das Feld ist noch lange nicht abgeräumt. Auch wenn man historisch sich anguckt, haben die Innovatoren oder die ersten disruptiven Geschäftsmodelle waren nie diejenigen, die am Ende die Welt dominiert haben. Also zum Beispiel der erste Browser hieß Mosaic, ja, die erste Search Engine hieß Archie. Die ersten Handys wurden von Nokia und Samsung oder vor allem von Nokia gebaut und Motorola. Ich meine, heutzutage ist Apple der Führer im Mobilfunk und auch von Mosaic hat keiner mehr was gehört. Also das heißt, die Disruptoren sind nicht diejenigen, die am Ende leiten werden. Und das Gleiche, glaube ich, gilt für den aktuellen Status auch. Deswegen, ich denke, wir haben immer eine Chance, solange wir nicht irgendwie aufgeben.
Ich habe auch viel gelesen, dass wir Deutschland ja als Land der Ingenieure und der Hardware ganz gute Chancen haben, eigentlich, wenn wir ein bisschen aufholen im Bereich der Robotik und Automatisierung von Industrieanlagen.
Ja, und wir haben auch vor allen Dingen viel proprietäre Daten, ne? Also wir haben unser gesamter Mittelstand, wenn die anfangen würden, die Daten richtig zu katalogisieren und KI nutzbar zu machen, haben wir sicherlich eine Chance, damit kleinere Modelle zu bauen, die wir dann wiederum in die USA verkaufen oder nach China verkaufen für deren Industrieanlagen. Also ich glaube, dass so eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen, auch in die andere Richtung, aus geopolitischer Sicht keine schlechte Idee wäre, weil es war ja historisch auch immer so, ja, dass beide Seiten voneinander abhängig waren. Wir waren die größte Exportnation und warum sollen wir nicht weiter exportieren, nur dann eben auf KI-Seite und hochspezialisierte Modelle zu exportieren, glaube ich, ist dann die Industrialisierung 2.0. Ja, dem steht nichts im Wege, außer ein bisschen Willen und Kapital vielleicht und die richtige Strategie.
Ja, also ich bin da auch ganz optimistisch. Ich würde mit dir gerne nochmal über das Thema die Rolle als Frau in Tech sprechen, weil ich das immer sehr wichtig finde, weil wir da meistens unterrepräsentiert sind. Du wirst oft als Role Model für Frauen in der Tech- und KI-Szene beschrieben. Was würdest du denn einer jungen Frau sagen, die großes Interesse an KI hat, aber noch zögert, diesen Weg wirklich zu gehen?
Ich würde dich fragen, warum sie zögert. Ich habe ja zwei Töchter unter anderem und einen Sohn. Und meine Töchter, die wachsen jetzt mit KI auf. Also das ist, glaube ich, so die Gen-KI. Das ist so die Zwischenphase zwischen, oder das ist das Gen-Alpha und Gen-Z vereint, ist die Gen-KI meines Erachtens.
Spannend.
Ich nutze den Begriff immer, aber ich weiß nicht, ob der sich durchsetzt. So Gen-AI oder Gen-KI. Und die wachsen damit auf. Das heißt, die werden dieses Problem nicht mehr haben, dass sie überhaupt fragen, ob das das Richtige ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Generation davor. So, das sind die zwischen 20 und 35, würde ich sagen, die jetzt gerade noch Zweifel haben, ob das das Richtige ist. Aber das ist selbstverständlich das Richtige. Also jeder sollte sich mit Technologien beschäftigen und schon gar künstlicher Intelligenz, weil das ist die maßgebliche Technologie der Zukunft. Das ist so, als würde man während der Industrialisierung noch irgendwie am Webstuhl sitzen und dann irgendwann beziehungsweise während der Industrialisierung sich dem Fortschritt entgegenzusetzen. Also der Tsunami rollt sonst über die alle rüber, wenn sie nicht anfangen zu laufen sozusagen, ne?
Das ist ja, wenn man quasi KI als Konsumentin hat, ist es, glaube ich, schon, hat sich ganz, ganz gut durchgesetzt. Aber wenn man sozusagen auf die andere Seite, auf die technischere wechselt, dann ist der Anteil der Frauen ja wieder sehr, sehr gering. Und es gibt hier in Hamburg, du bist ja auch in Hamburg, glaube ich, viele Female AI Gruppen, Kreise und so weiter. Es ist immer ganz schön zu sehen, aber ich habe das Gefühl, unterm Strich sind wir das irgendwie 200 Frauen, die sich in unterschiedlichsten Netzwerken immer wieder treffen. Wie könnte man das denn irgendwie ein bisschen breiter aufstellen, ne? Dass man eben nicht nur mit, ich sag jetzt mal, überspitzt ChatGPT seine Reise plant?
Also zum einen diese Frauennetzwerke, ich hab das vor Jahren auch viel gemacht, aber mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Das ist auf jeden Fall sind nette Initiativen. Ich glaube aber, was besser oder was wirksamer ist, ist, wenn man sich als seniorige Frau quasi so ein paar Juniors unter den Wing nimmt, ja. Also das heißt, wenn man sich um jüngere Frauen kümmert und die fördert und fordert auch im eigenen Kontext. Ich mache das beruflich, ich hab einige jüngere Kolleginnen, die ich fördere und fordere. Und das ist meines Erachtens am sinnvollsten so. Ja, das ist das eine. Und das andere, Frauen in die Technik, also in die MINT-Berufe selber zu bekommen, ist schwer, weil das quasi Initiativen auf allen Ebenen braucht. Also das fängt sehr jung an. Man hat festgestellt zum Beispiel, dass Mädchen, die auf Mädchenschulen waren, viel eher in MINT-Berufe oder in MINT-Studiengänge gehen, als wenn sie es nicht sind. Das heißt, man müsste sich fast überlegen, woran das liegt. Ja, und das liegt daran, dass anscheinend dass die Präsenz von Jungs, Mädchen im schulischen Kontext nicht unbedingt hilft. So, das könnte auch heißen, dass der Lehrplan nicht unbedingt für Mädchen auch irgendwie konzeptioniert wurde, der ja auch im Übrigen hunderte von Jahre alt ist und den ganzen, also dem Fortkommen sozusagen ohnehin nicht wirklich hilft. Aber es gibt da natürlich verschiedene Ansatzpunkte. Ein Ansatzpunkt ist definitiv, von klein auf anzufangen, die Mädchen auch für Technik zu begeistern. Ein anderer Ansatzpunkt ist, Role Models zu schaffen. Ein dritter Ansatzpunkt ist auch, dass die Studiengänge anders zu konzeptionalisieren. Also ich habe von einer Professorin gehört, die Informatik 1 gerebrandet hat in Design Thinking und danach war der Studiengang voller Frauen. So, das heißt, es gibt, ich glaube, auch auf weiblicher Seite sehr viel Bias gegenüber Informatik, gegenüber Technik, Mathematik. Vielen fehlt das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Viele sagen so, ach, das kann ich eh nicht. Das heißt, es gibt halt wirklich 5, 6, 7 Stellschrauben, an denen man drehen muss. Und das muss man dann parallel tun. Und jeder sollte da so ein bisschen versuchen, das ganze Projekt mehr Frauen in die Technik und in MINT-Berufe weiterzutreiben. Also jeder, wie er kann, ja. Und jeder da oder jede, auch da, wo die Stellschrauben sind. Auch für Männer ist es ratsam, Frauen mehr zu unterstützen. Also das heißt, was ich mache, so dass ich die jungen Kolleginnen präferiert fördere, das könnte von Männern ebenfalls gemacht werden, ja, wenn sie wollten.
Ja, ja. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema Kinder und KI. Ich habe auch eine Tochter, die ist 13 und die ist da jetzt auch langsam in the game. Deine Kinder sind, glaube ich, schon ein bisschen länger dabei, wie ich das mitbekomme.
17, 15, 10 sind sie, ja.
Ah, okay, genau. Und die sind wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer im Thema. Also ich war ganz beeindruckt, weil meine Tochter mir letztens eine Präsentation erstellt hat, warum sie jetzt ein Spotify-Abo braucht. Das hat sie mit der KI erstellt, gesamte Argumentation und so weiter. Ich fand das irgendwie ganz niedlich, aber was sagst du denn als Expertin dazu, wie viel sollten die dürfen, nicht dürfen, wo sollte man eine Grenze setzen? Also ich weiß, dass nicht nur ich, sondern viele andere Eltern da auch, glaube ich, immer total unsicher sind.
Ja, es gibt da so Schulmodi in den verschiedenen Modellen, das heißt, dass die KI nicht unmittelbar eine Antwort gibt, sondern die Antwort mit den Kindern gemeinsam erarbeitet. Ich glaube, das ist nennt sich auch der Sokrates-Ansatz. Das ist auch der gehirnschonendste Ansatz, ja, damit das Gehirn nicht gleich in den Winterschlaf geht und dann alles der KI überlässt. Also das, denke ich, ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann ist es sinnvoll aber, dass sie Modelle haben, mit denen sie rumexperimentieren können. Aber, und das ist eben auch immer eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, auch warum sie in der Schule sind oder warum sie studieren und so weiter, dann ist es ja nicht notwendigerweise wegen des Materials, was man dort lernt oder wegen des Contents. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, nicht einmal mehr irgendetwas aus der Schule verwendet, außer dass ich Lesen und Schreiben gelernt habe. Und für Studium gilt ähnlich. Ich bin Juristin eigentlich. Also das heißt, man lernt in der Schule denken. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, dass man seine Kinder dazu animiert, nachzudenken. Und eben, was ich eingangs sagte, dieses kritische Denken zu behalten und die Analysefähigkeit zu behalten, Das heißt, alles, was man mit den Kindern machen kann, was ihr Urteilsvermögen schult und ihren Verstand schult und auf den Zehenspitzen quasi hält, wo sie nicht passiv irgendetwas konsumieren, sondern aktiv daran teilhaben. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und das sollten Eltern versuchen, dann im Kopf zu bewahren und möglichst immer im Dialog mit ihren Kindern bleiben und darüber reden, ne? Aber dazu sei gesagt, in den USA sind 72% aller Teenager in einer parasozialen Beziehung mit einem Chatbot. Das heißt, zum Großteil in einer romantischen Beziehung. So 20% aller Erwachsenen in den USA sind in einer romantischen Beziehung mit einem Chatbot. Das heißt, wo die Reise hingeht, ist relativ klar. Und ich finde das beunruhigend und beängstigend, weil diese zwischenmenschlichen Beziehungen dabei natürlich fehlen. Das heißt, auch dieser Aspekt der Kinder, den sollte man nicht außer Acht lassen, dass sie wirklich zwischenmenschliche Beziehungen zu anderen Kindern haben. Und ich persönlich baller den Zeitplan meiner Kinder derartig voll mit Aktivitäten, also mit Sport, mit Musik und Verabredungen und so weiter, damit die gar nicht auf die Idee kommen, komische Sachen zu machen und damit die nicht auf die Idee kommen, 8-9 Stunden am Handy zu sein, weil momentan ist auch in den USA, und die Daten sind immer die besten, weil die am schnellsten erhoben werden, in den USA sind die Bildschirmzeiten liegen bei 7,7 Stunden im Durchschnitt momentan. Das heißt, die Kinder sind halt hinter den Geräten gefesselt, natürlich auch, weil die Applikationen speziell dazu gebaut werden, dass sie möglichst abhängig sind und der Dopaminrausch eben fortwährt. Nur ist das, glaube ich, nicht unbedingt gut für die Entwicklung. Und als Eltern muss man da versuchen, die Kindheit so ein bisschen zu shapen, glaube ich.
Ja, spannend. Ich habe gegen Ende immer noch meine obligatorische KI-Frage. Und zwar, bei dir interessiert mich das besonders. Welches KI-Tool ist denn aktuell dein Favorite, beruflich oder privat?
Gemini tatsächlich, weil die Bildgenerierung sehr, sehr, sehr gut geworden ist und weil diese Multimodalität am besten funktioniert. Aber ich habe Claude, habe ich auch sehr gern, muss ich sagen. Das Witzige ist, meine Kinder, die nutzen alle nur noch Claude, und für die sind Gemini und OpenAI oder ChatGPT so Boomer-Tools. So Mami nutzte immer noch ChatGPT. Aber ich persönlich verlasse mich am meisten auf Google tatsächlich. Nur wenn man Sachen generieren möchte, zum Beispiel die außerhalb oder die garantiert überreguliert sein werden oder sehr scharf reguliert sind, dann nutze ich tatsächlich Super Grok, um ungefilterte Sachen zu bekommen, ja.
Ah, okay. Und hast du einen bestimmten Prompt oder einen Trick, wie du die besten Ergebnisse bekommst oder irgendwas, was du immer machst, weil das sich bewährt hat?
Ja, also mein Teil meines Promptes ist auf jeden Fall immer zu sagen, wer ich bin oder was ich mache, ne? Ich glaube, das ist immer am besten, um damit die KI das einordnen kann und dir die spezifischen Ergebnisse sozusagen geben kann.
Ja. Und am Ende habe ich noch eine Festival-Traditionsfrage. Mit wem würdest du beim Festival gerne essen gehen und warum?
Ach, ich würde gerne mit dir essen gehen, um festzustellen, wie du das alles planst und machst und so.
Ja, das kriegen wir bestimmt umgesetzt. Liebe Elisabeth, vielen Dank für dieses differenzierte und inspirierende Gespräch, für deinen klaren Blick auf künstliche Intelligenz und vor allem die Einordnung jenseits von Hype und Technik und besonders was das Thema Frauen und Kinder betrifft. Und wer diese Diskussion weiterführen möchte, ist herzlich eingeladen zum Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Dort treffen EntscheiderInnen und InnovatorInnen zusammen, um darüber zu sprechen, wie wir Zukunft verantwortungsvoll gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.
Ich danke dir.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 16. und 17. September zum Big Bang KI Festival nach Berlin. Infos und Tickets gibt es unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert den Podcast und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.